Hallo und willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Stefan und ich freue mich heute in den nächsten Teil von unserer Predigtreihe über 9 Wege, Gott zu leben oder wie wir Gott begegnen können, da reinzusteigen, mir das gemeinsam mit euch anzuschauen und zu gucken, was wir diese Woche mit diesem nächsten Teil für uns auch selbst mitnehmen können. In den letzten Wochen haben wir uns angeschaut, wie wir Gott begegnen können, zum Beispiel in der Natur oder mit allen Sinnen oder durch Rituale und Symbole oder in Stille und Schlichtheit. Und ich hoffe, dass du für dich schon viele Sachen davon mitnehmen konntest. Vielleicht war das so dein natürlicher Zugang dazu, wie du Gott begegnest oder wie du einen Zugang zu Spiritualität hast, schon so ein bisschen mit dabei. Vielleicht auch nicht ganz so. Und dann hoffe ich oder lade dich nochmal neu dazu ein, dass du diese Wege, diese Zugänge, diese Möglichkeiten, Gott zu begegnen, einfach ausprobierst und Gott so, ja, einfach diese Begegnung mit dir ermöglicht. Aber vielleicht ging es dir auch ein bisschen so und in den letzten Wochen hat dir irgendwie noch so ein bisschen was dazu gefehlt. Ich meine, wir sind noch nicht am Ende von dieser Predigreihe, natürlich ist es alles noch nicht vollständig gewesen, aber vielleicht fehlt dir so eine Ebene in dem, was wir bisher gemacht haben. Bisher ging es sehr viel um dich und um Gott und wie du Gott so sehr vielleicht intim oder sehr persönlich begegnen kannst. Natürlich kann man diese ganzen Sachen, die wir uns angeschaut haben, auch mit anderen Leuten zusammen machen. Und wir sollten das auch tun. Wir können gemeinsam Gott auch zum Beispiel in der Natur oder gemeinsam Gott mit allen Sinnen entdecken. Aber so grundsätzlich funktionieren diese ganzen Sachen auch nur zwischen dir und Gott, selbst wenn dann so ein bisschen was verloren gehen würde. Aber die Sache, die wir uns heute und auch nächste Woche anschauen werden, die geht zumindest in diesem Punkt nochmal ein bisschen weiter. Denn wir kommen jetzt in einen Bereich, wo wir andere Menschen mit brauchen. Und vielleicht hat dir dieser Aspekt bisher ein bisschen gefehlt und dann ist gut, dass du heute mit dabei bist, denn genau das wollen wir uns ein bisschen weiter anschauen. Natürlich, wie gesagt, wir können Gott auch sehr alleine begegnen und manchmal ist da auch ein großer Mehrwert drin, wenn wir uns bewusst zurückziehen von anderen Sachen und uns so auf Gott in der Stille zum Beispiel oder ganz persönlich ausrichten. Aber manchmal ist es eben auch dran, gemeinsam mit anderen oder auch durch andere Gott zu begegnen. Und das wollen wir heute ein bisschen machen. Vielleicht hast du dir in den letzten Wochen so Fragen gestellt wie, geht es eigentlich nur um mich, wenn es darum geht, Gott zu begegnen, oder hängen da auch andere noch mit drin? Vielleicht hast du dich gefragt, okay, geht es nur darum, dass ich für mich selbst irgendwie dieses Erlebnis habe, Gott zu begegnen? Oder ist damit nicht irgendwie noch verknüpft, dass ich Dinge bewege, dass sich Dinge ändern? Sollten wir nicht auch noch aktiv sein? Will uns Gott nicht irgendwie auch gebrauchen und uns nicht einfach nur begegnen, obwohl das natürlich wunderschön und sehr gut ist. Vielleicht ist dein Motto so ein bisschen, ja, Taten wiegen schwerer als Worte oder be the change you want to see in the world. Wenn dich das anspricht, dann bist du heute genau richtig hier. Und wenn dich das nicht anspricht, dann bist du auch genau richtig hier heute. Denn der Sinn von dieser Reihe ist ja auch, dass wir neue Wege entdecken, wie wir Gott eben begegnen können. Diese ganzen Sachen, diese Fragen, die du dir vielleicht stellst, die ich gerade so ein bisschen genannt habe, die sind genau richtig, denn es geht nicht nur darum, dass wir Gott begegnen, sondern dass wir Gott lieben. Es geht nicht nur darum, dass wir diese Verbindung mit Gott haben, die nur so bilateral ist, sondern dass wir das Ganze auch ein bisschen ausdrücken und noch weiterbringen. Es geht also auch um einen Ausdruck unserer Liebe und manche Ausdrücke unserer Liebe zu Gott, die erfordern eben auch andere Menschen, an denen sich diese Liebe ausdrückt. Wir wollen uns heute und noch nächste Woche damit eben beschäftigen. Nächste Woche geht es um so praktische Nächstenliebe. Das ist auch eine Art, wie wir eben die Liebe, die wir zu Gott haben, anderen Menschen gegenüber ausdrücken können. Aber heute geht es um einen etwas anderen Bereich dabei, nämlich wie wir Gott durch Konfrontation begegnen können oder unsere Liebe zu Gott durch Konfrontation ausdrücken können. Und wenn du dich jetzt fragst, hä, durch Konfrontation, dann geht es dir ein bisschen so, wie es mir ging, als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wie lieben wir Gott durch Konfrontation? Was bedeutet das überhaupt? Von was für Konfrontationen reden wir hier? Wenn ich von Konfrontation rede, dann meine ich damit, dass wir in eine Situation hineinsprechen, in der irgendeine Person sich falsch verhält. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass wir Gott mit irgendwas konfrontieren, sondern dass wir andere Menschen konfrontieren und darin trotzdem Gott begegnen und unsere Liebe ihm gegenüber ausdrücken. Also wir sprechen ein Verhalten an von einer anderen Person, wo sie sich falsch verhält. Das kann gegenüber anderen Menschen sein, das kann gegenüber Gott sein und es kann gegenüber sich selbst sein, dieses Fehlverhalten, was wir ansprechen, wo wir aktiv werden, wo wir, sagen wir mal, aktivistisch werden, wo wir hineinsprechen und Dinge ändern wollen, indem wir Personen mit ihrem Fehlverhalten konfrontieren. Und jetzt ist dir vielleicht schon ein bisschen mehr klar, wie das Ganze hineinpasst in unsere Predigtreihe, in diese Ausdrücke, Gott zu lieben, in diese Begegnung, die wir auch mit Gott haben können. Und ich werde euch jede Menge Beispiele dafür geben, wie so Konfrontationen konkret auch für dich aussehen können, in denen du Gott begegnest, in denen du vielleicht auch einen Unterschied machen kannst in dieser Welt. Aber bevor wir zu diesen konkreten Beispielen kommen, wie das in deinem Leben aussieht, möchte ich mir eine Geschichte in der Bibel mit euch gemeinsam anschauen, wo jemand auch häufig in Konfrontation mit anderen Menschen geraten ist. Und das ist die Geschichte von Mose. Und ich möchte jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf mit euch angucken und so ein paar Situationen hervorheben, wo Mose eben Konfrontation mit anderen Menschen hatte. Und auch wie Gott da Mose drin begegnet ist und auch anderen Menschen drin begegnet ist. Mose war ein Israelit zur Zeit der Gefangenschaft der Israeliten in Ägypten. Er hätte als Kind eigentlich schon umgebracht werden sollen, ist aber stattdessen auf dem Hof des Pharaos aufgewachsen. Und so eines Tages dann als Erwachsener beobachtet Mose, wie ein Israelit von einem Ägypter geschlagen wird. Und dann kommt in Mose so dieser Aktivist hoch und er will etwas gegen dieses Unrecht tun, was er sieht. Und viele von euch kennen jetzt die Geschichte davon, wie es weitergeht mit Mose. Wir lesen davon in 2. Mose 2, ab Vers 12. Da heißt es, Mose schaute sich nach allen Seiten um. Und als er sich vergewissert hatte, dass niemand in der Nähe war, erschlug Mose den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Also Mose sieht das Unrecht, wird aktiv, er schafft Gerechtigkeit, Ende gut, alles gut. Nee, so geht die Geschichte nicht aus. Geht noch ein bisschen weiter. Ich meine, erstmal, dass es grundsätzlich falsch war, wie Mose das angegangen ist und dort einfach mit Gewalt versucht hat, irgendwie Recht wieder herzustellen, indem er das eigenhändig versucht gerade zu machen, ohne da irgendwie mit Gott groß vorher drüber zu reden. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass es direkt aufgeflogen ist und Mose dann fliehen musste. Also er flieht in das Land Midian und kommt dort an einen Brunnen und beobachtet dort das nächste Unrecht. Und wieder kommt der Aktivist in ihm hoch und er möchte einschreiten oder er schreitet ein. Und wir lesen in 2. Mose 2, dann ein paar Verse weiter, in den Versen 16 bis 17. Der Priester von Midian hatte 7 Töchter. Sie kamen zu diesem Brunnen und schöpften Wasser. Da kamen andere Hirten und wollten sich vordrängen. Mose kam jedoch den Mädchen zu Hilfe und tränkte ihre Herde. Also wieder setzt sich Mose ein, diesmal ein bisschen besser und geschickter und auch erfolgreicher als bei seinem ersten Aktivismus. Er setzt sich ein für Gerechtigkeit und kommt hier ein bisschen positiver rüber als noch vorher. Wir spulen jetzt ein wenig weiter. Mose bleibt eine Weile in Midian, er heiratet, er arbeitet dort, er lebt so sein Leben, bis Gott ihm schließlich in dieser sehr berühmten Begegnung am brennenden Dornbusch begegnet. Also Mose, der bisher eher so aus eigenem Antrieb zum Aktivisten gewissermaßen geworden ist, der begegnet dort Gott und Gott gibt ihm diesen Auftrag, die Israeliten aus Ägypten hinauszuführen in ihr verheißenes Land, aus dieser Gefangenschaft heraus. Mose jetzt etwas bescheidener oder zurückhaltender oder ängstlicher, als er das vorher in den Begebenheiten war, fragt erstmal, wer er denn sei, dass Gott ihm diesen großen Auftrag gibt. Und Gott beantwortet das damit, dass Gott selbst ihm beistehen wird und bei ihm sein wird. Und ein Teil von Moses Aufgaben ist es jetzt, den Pharao zu konfrontieren mit dem Unrecht, was er den Israeliten antut, indem er sie gefangen hält, und auch zu konfrontieren mit dem, was Gottes Plan für die Israeliten ist. Mose geht also wieder nach Ägypten und konfrontiert den Pharao mit seinen ganzen Beratern und Ministern, konfrontiert ihn mit dem Unrecht und mit Gottes Plan. Und so nach langem Hin und Her und wirklich einigen Konfrontationen, wo Mose immer wieder zum Pharao muss und wieder neu auffordern muss, sein Volk gehen zu lassen, und Gott immer wieder neu eingreift und dieses übernatürliche Eingreifen in Form von den Plagen schickt, um dann Israel zu befreien. Irgendwann hat das Ganze Erfolg und das Volk kann zumindest zunächst einmal in Freiheit ziehen. In dieser Geschichte von Mose, da lernen wir sehr viel darüber, was es bedeutet, sich für Dinge einzusetzen, sich von Gott gebrauchen zu lassen, aktiv zu sein, vielleicht auch ein bisschen aktivistisch zu sein. Wir lernen etwas über Konfrontation mit dem Unrecht. Wir lernen, was es bedeutet, aufzustehen und den Status quo nicht zu akzeptieren. Wir lernen aber auch, was es bedeuten kann, wenn wir das Ganze falsch angehen, wenn wir das eigenständig versuchen, ohne Gott zu regeln. Wir lernen was von Herausforderungen, die da drin liegen, wenn wir so aktiv werden und in Konfrontationen hineingehen. Und wir lernen, was bei dem Ganzen wichtig ist. Und auch wir sind häufiger in Situationen, in denen es entweder dran ist oder wir uns dazu gedrängt fühlen, in Konfrontationen zu gehen. In diesen Situationen, da kann uns eben diese Geschichte von Mose helfen, uns richtig zu entscheiden, die richtigen Konfrontationen auszuwählen und uns in diesen richtig zu verhalten. Unsere Situationen sehen häufig anders aus als die Situation, in der Mose war. Also lass uns mal ein bisschen unser Leben angucken und uns überlegen, wo wir denn solche Konfrontationen mit anderen Menschen haben können, haben sollten, wo wir uns von Gott gebrauchen lassen sollen, um eben einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und ich glaube, es gibt drei Ebenen von christlicher Konfrontation. Und wir unterscheiden das ein bisschen danach, gegenüber wem dieses Unrecht getan wird, das wir ansprechen, das wir konfrontieren. Diese drei Ebenen sind die soziale Ebene, also die Ebene von Mensch und Mensch, das Zwischenmenschliche, da wo ein Mensch einem anderen Menschen etwas Unrecht tut. Dann die geistliche Ebene, da wo ein Mensch Gott irgendwo Unrecht tut. Und die persönliche Ebene, diese zentrierte Ebene, wo ein Mensch sich selbst gegenüber Unrecht tut, also sich selbst etwas antut oder sich so verhält, dass er selbst darunter leidet. Das sind diese drei Ebenen der christlichen Konfrontation, wo wir aufgefordert sind, zumindest manchmal, uns dieser Konfrontation zu stellen, Dinge anzusprechen und einen Unterschied zu machen. Wir kommen zu der ersten Ebene. Ich möchte mit euch einmal kurz durchgehen und auch praktische Beispiele mit euch anschauen, wie das in eurem Leben aussehen kann. Die erste Ebene, soziale Ebene, die Mensch-zu-Mensch-Ebene oder auch gewissermaßen die horizontale Ebene. Wir konfrontieren Personen, die anderen Menschen Unrecht zugefügt haben, ob das bewusst oder unbewusst geschieht. Das ist noch ein bisschen was anderes als Nächstenliebe. In der Nächstenliebe, da adressieren wir die Not von jemandem und helfen ihm in dieser Notsituation. In der Konfrontation, da wo es heute darum geht, da adressieren wir vielmehr die Ursachen dafür, dass es einer Person schlecht geht. Also wir geben ihr vielleicht nicht einfach nur etwas zu essen, sondern verurteilen oder konfrontieren denjenigen, der dafür sorgt, dass diese Person kein Essen hat. Die Bibel, die hat viel dazu zu sagen, dass wir uns für Schwache einsetzen, dass wir die konfrontieren, die Schwachen unterdrücken. Gott, es ist wichtig, wie es den Schwachen in der Gesellschaft geht und fordert uns immer wieder dazu auf, uns für die Schwachen einzusetzen. Das haben wir bei Mose und dem Volk und dem Pharao gesehen, wie es Gott am Herzen liegt, sich für sein Volk einzusetzen und Mose eben dazu schickt. Aber wir sehen das auch an anderen Stellen. Zum Beispiel in Jeremia 22 in Vers 3, da ist es eine Botschaft, die der Prophet Jeremia für die Könige von Juda hat. Und da heißt es: So spricht der Herr, sorgt für Recht und Gerechtigkeit. Rettet den, der beraubt wurde, aus der Hand des Mächtigen. Achtet darauf, dass den Waisen, Witwen und Fremden, also den Schwachen der Gesellschaft, die sich in eurer Stadt aufhalten, keine Gewalt angetan wird. Gott offenbart hier dieses Prinzip davon, dass wir uns für die Schwachen in unserer Mitte, in unserer Gesellschaft einsetzen sollen. Und wie kann das konkret bei dir aussehen? So ganz genau weißt wahrscheinlich du das eh schon am besten, aber geh mal die verschiedenen Bereiche durch, in denen du Kontakt mit anderen Menschen hast. Vielleicht bist du Zeuge einer Ungerechtigkeit auf der Arbeit oder an der Uni oder in der Schule, wo irgendjemand vielleicht von anderen niedergemacht wird, gemobbt wird oder übervorteilt wird. Vielleicht kennst du andere Situationen in deinem näheren Umfeld, wo jemand ungerecht behandelt wird und darunter leidet, dass irgendeine dritte Person sich falsch oder schlecht gegenüber dieser Person verhält. Aber Ungerechtigkeit ist auch ein globales Phänomen, wo ganze Gesellschaftsbereiche unter anderen leiden. lies die Nachrichten und lass dich von Gott so ein bisschen inspirieren oder dein Herz führen, dein Herz bewegen für dieses Ungerecht, was wir so häufig in dieser Welt beobachten. Und dann steh auf gegen Dinge wie Rassismus oder Sexismus oder moderne Sklaverei in allen ihren verschiedenen Formen oder die Zerstörung der Umwelt oder wo auch immer Gott dein Herz hin bewegt. Werde aktiv auf dieser sozialen Ebene und steh für die Schwachen in dieser Gesellschaft ein. Die zweite Ebene von christlichen Konfrontationen, die geistliche Ebene, also die Ebene Gott und Mensch. Wir konfrontieren Menschen damit, dass sie Gott brauchen, dass sie vom Bösen abkehren müssen, von der Sünde, wie wir als Christen sagen, von ihrem Fehlverhalten auch gegenüber Gott abkehren müssen und sich Gott zuwenden müssen. Wenn wir die Geschichte von Mose noch ein bisschen weiter verfolgen, haben wir diese Stelle, wo Mose von dem Berg runterkommt, nachdem er die 10 Gebote bekommen hat und das Volk, was in dieser Zeit eben so ein bisschen alleine war, ohne Mose, sich von Gott abgewandt hat und dieses goldene Kalb geschaffen hat. Und Mose dann die Israeliten konfrontiert mit ihrer Schuld, die sie dadurch auf sich geladen haben. Ein weiteres Beispiel davon, wie Mose eben Konfrontation nicht aus dem Weg geht, sondern Dinge auch klar anspricht. Also ein anderes gutes Beispiel in der Bibel für diese Konfrontation damit, dass sie Gott brauchen, dass andere Menschen Gott brauchen, ist Johannes der Täufer. Wir lesen in Matthäus 3, in Vers 2, davon, was Johannes der Täufer den Menschen so erzählt hat. Und er hat ihnen gesagt, kehrt um und wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist nah. Genauso wie das Johannes der Täufer damals getan hat, das ist auch unsere Aufgabe, wir, die wir schon so ein Stück weit verstanden haben von dieser guten Botschaft, die Jesus Christus für uns in diese Welt hineingebracht hat. Unsere Aufgabe ist es, diese Botschaft auch weiterzugeben und andere Menschen ein Stück weit zu konfrontieren mit dieser Wahrheit, die wir erlebt haben, mit dieser Wahrheit des Evangeliums, dass Jesus Christus für uns auf diese Welt gekommen ist, um ja, für uns letzten Endes zu sterben, unsere Schuld zu tragen, damit wir eben Gemeinschaft haben können wieder mit Gott und diese Beziehung, die zwischen Gott und uns irgendwo gestört wurde, wiederhergestellt wird. Das ist eine unendlich freudige und wichtige und gute Botschaft. Und wir sind damit anvertraut worden, wenn wir denn an Jesus Christus glauben, diese Botschaft auch weiterzugeben. Und ich bin mir sicher, dass auch du in deinem Umfeld, sofern du denn schon diese Botschaft glaubst, Menschen hast, die diese Botschaft vielleicht noch nicht kennen. Vielleicht kennst du selbst diese Botschaft noch nicht ganz genau und willst irgendwie mehr darüber erfahren, dann lade ich dich ein, mit uns da auch in Kontakt zu treten und Gott einzuladen, in dein Leben hinein, dem mehr von dem zu zeigen, was diese frohe Botschaft ist. Aber wenn du diese Botschaft schon glaubst, dann denk an die anderen Leute in deinem Umfeld, die damit vielleicht noch nicht so die Berührungspunkte haben. Vielleicht jemand in deiner Familie oder deiner Nachbarschaft, deine Freunde auf der Arbeit, wo auch immer. Und werde du ein Aktivist für das Evangelium. Bringe diese frohe Botschaft, die das Potenzial hat, Leben zu verändern, in das Leben von den Leuten hinein, die in deinem Umfeld sind. Und die dritte Ebene, diese persönliche Ebene, wo es um den einzelnen Menschen geht. Man sieht das so manchmal in irgendwelchen Fernsehserien, wo Leute eine Intervention machen. Vielleicht für jemanden, der irgendwie drogenabhängig ist oder sich irgendwo falsch verhält, wo dann alle Freunde im Wohnzimmer warten oder die ganze Familie im Wohnzimmer wartet, da so ein Banner mit Intervention oben drüber ist und diese Person dann in das Zimmer hineinkommt, alle Intervention rufen und diese Person dann in der Regel doch eher liebevoll konfrontieren mit ihrem Fehlverhalten gegenüber sich selbst, da wo vielleicht eine Drogensucht das Leben kaputt macht oder ein Verhalten auch das eigene Leben kaputt macht. Und genauso wie das in Fernsehserien manchmal dargestellt wird und vielleicht auch, keine Ahnung, ich habe es noch nie selbst erlebt, im wirklichen Leben ab und zu mal geschieht, so sind wir auch dazu aufgefordert, andere Menschen mit ihrem Fehlverhalten sich selbst gegenüber zu konfrontieren. Ob das eine Art von Schuld ist, Sünde ist, da wo irgendwie etwas in dem Leben von einer Person drin ist, das sie innerlich kaputt macht. Ob das vielleicht sowas wie Zorn oder Ungeduld ist oder tatsächlich irgendwas wie Drogen oder Alkoholmissbrauch oder generell, wo Leute falsche Prioritäten in ihrem Leben haben, liegt es auch ein Stück weit an uns, in aller Liebe das anzusprechen und Leuten manchmal auch den Spiegel vorzuhalten und ihnen auch dabei zu helfen, aus diesen schlechten Verhaltensmustern wieder herauszukommen. zum Beispiel bei Johannes dem Täufer auch gesehen, der den König Herodes konfrontiert hat mit seiner falschen Entscheidung, seine Frau zu heiraten. Eine Konfrontation, mit der für die Johannes der Täufer letztendlich mit seinem Leben auch bezahlt hat. Wo hast du jemanden in deinem Umfeld, der, bei dem es für dich offensichtlich ist, dass diese Person durch ihr eigenes Verhalten sich selbst kaputt macht? Und da schrecke nicht zurück vor der Konfrontation, sondern in aller Liebe und gegebenenfalls mit professioneller Hilfe hilf dieser Person, indem du sie konfrontierst mit dem Verhalten, was für sie selbst so schädlich sein kann. Diese drei Bereiche, diese drei Ebenen der christlichen Konfrontation, die wir uns jetzt angeschaut haben, die sind häufig nicht ganz so klar zu trennen, wie wir das jetzt gerade gemacht haben, sondern häufig doch irgendwo vermischt. Da, wo ich ein schlechtes Verhalten anderen gegenüber an den Tag lege, da, wo ich andere ausnutze, da ist meine Beziehung zu Gott auch irgendwo gestört. Und wo meine Beziehung zu Gott vielleicht gestört ist, da verhalte ich mich auch mir selbst gegenüber schlecht. Also in der Praxis werden diese drei Ebenen noch immer so ein bisschen ineinander übergehen. Aber es hilft uns trotzdem, diese verschiedenen Bereiche in unserem Leben zu durchleuchten und zu gucken, wo wir Konfrontation suchen oder angehen sollten. Also werde aktiv, werde ein Alltagsaktivist. Fang an, dein Umfeld positiv zu beeinflussen, indem du Wahrheit hineinbringst. Und dann lass diesen Kreis immer größer werden. Bitte Gott, dir zu zeigen, wofür du dich einsetzen sollst. Aber bevor du dich jetzt in diese ganzen Dinge hineinstürmst und überall Konfrontationen suchst, an jeder Ecke, lass uns nochmal einen Moment innehalten. Denn es kommt nicht nur darauf an, wofür wir uns einsetzen, sondern auch, wie wir uns dafür einsetzen. Sonst können wir schnell mehr Schaden als Nutzen anrichten. Also, worum geht es dabei, wenn wir Konfrontationen suchen oder eingehen? Und worum geht es nicht? Vielleicht fangen wir mal mit dem Teil an, wie wir das eben nicht machen sollten. Und auch hier haben wir eine gute Bibelstelle aus dem Neuen Testament, nämlich dem Beispiel der Pharisäer. In Matthäus 15, die Verse 1 bis 7, da lesen wir von eigentlich zwei Konfrontationen, nämlich zuerst eine Konfrontation der Pharisäer und dann die Gegenkonfrontation von Jesus. Und da heißt es, einige Pharisäer und Schriftgelehrte kamen aus Jerusalem, um Jesus zur Rede zu stellen. Warum halten deine Jünger sich nicht an unsere uralten Überlieferungen? Fragten sie. Und Jesus erwiderte, warum verstoßt ihr mit euren Überlieferungen gegen Gottes Gebot? So setzt ihr durch eure eigenen Überlieferungen das Gebot Gottes außer Kraft, ihr Heuchler. Also diese zwei Konfrontationen. Zunächst mal kommen die Pharisäer und konfrontieren Jesus und seine Jünger mit deren vermeintlichen Fehlverhalten. Aber Jesus durchschaut das Ganze und erkennt, dass diese Konfrontation eben keine gute ist, die diese Pharisäer dort anzetteln, sondern eher etwas, was destruktiv ist, was nirgendwo hinführt, was nicht im Gottes Willen ist. Und Jesus konfrontiert sie eben damit, dass sie diese Konfrontation suchen, obwohl es total nicht angemessen ist. Hier können wir viel darüber lernen, was ein falscher Aktivismus ist, was schlechte Konfrontationen sind. Wir lernen zum Beispiel, dass wir uns nicht für die falschen Sachen einsetzen sollen. Also wie die Pharisäer sich dafür eingesetzt haben, dass irgendwelche alten Überlieferungen eingehalten wurden, obwohl sie mit Gottes Gesetz in Widerspruch standen. Wir lernen, dass es nicht darum geht, dass wir uns einfach nur streiten, so wie die Pharisäer häufig irgendwo Streit angezettelt haben. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir möglichst viele Konfrontationen suchen. Es geht nicht darum, dass wir andere verurteilen. Es geht nicht darum, dass wir andere Leute niedermachen. Es geht nicht darum, dass wir destruktiv sind. Es geht auch nicht darum, dass wir Dinge losgelöst von Gott mit in die Hand nehmen. Also wie Mose das getan hat, als er den Ägypter erschlagen hat. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum, dass wir andere korrigieren, ohne an uns selbst arbeiten zu wollen. In Matthäus 7, da lesen wir davon, warum regst du dich über den Splitter im Auge deines Bruders auf, wenn du selbst den Balken im Auge hast? Das ist genau das, was wir nicht tun sollen. Wie sehen gute Konfrontationen aus? Wie sehen christliche, göttliche Konfrontationen aus? Solche, die wir zumindest ab und zu mal eingehen sollten. Ich habe euch mal ein Akrostikon hier mitgebracht, damit wir uns das alle besser merken können. Das lautet aktiv. Das ist der erste Buchstabe davon. Unsere Motivation aus Liebe. Tun wir das Ganze aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Menschen. Das ist unsere Motivation in allem. Wenn das nicht die Grundlage dafür ist, dass wir Konfrontationen eingehen, dann funktioniert das Ganze schon nicht. Dann sind wir schon wieder fehl am Platz. Dann haben wir vielleicht Konfrontationen da, aber die werden nirgendwo hin führen, weil unsere Motivation schon direkt am Anfang falsch ist. Aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Menschen. Vielleicht aus Liebe zu den Menschen, die sich selbst Schaden antun, aus Liebe zu den Menschen, die darunter leiden, dass sie unterdrückt werden, was auch immer. Liebe sollte immer der Ausgangspunkt für unsere Motivation sein, in Konfrontation hineinzugehen. K, wie konstruktiv. Also unsere Konfrontationen sollten erbauend sein. Sie sollten die Menschen nicht niedermachen, sondern ihnen dazu helfen, besser zu leben. Sie sollten die Welt zu einem besseren Ort irgendwo machen. Na, manchmal brauchen wir dafür vielleicht die Hilfe von Profis, um wirklich erbauend zu sein, gerade wenn es darum geht, dass sich jemand selber irgendwie Schaden anfügt durch sein eigenes Verhalten. Aber in allem soll unsere Konfrontation konstruktiv sein und irgendwo Positives hinführen. Unsere Konfrontationen sollten treffend sein. Es geht nicht darum, dass wir möglichst viel um den heißen Brei herumreden, sondern manchmal ist es einfach dran, auch Klartext zu reden. Wenn jemand jemand anderen unterdrückt, dem Schaden zufügt, dann können wir da nicht ewig lang rummachen. Dann müssen wir vielleicht auch mal eine klare Botschaft senden, einen klaren Standpunkt einnehmen. Klare Kommunikation ist wichtig dabei. Wir sollten Positionen beziehen. Unser Ziel ist nicht immer, möglichst neutral zu bleiben, auch wenn es dafür sicherlich auch manchmal einen Zeitpunkt gibt. Aber gerade wenn wir Unrecht woanders sehen, dann müssen wir vielleicht auch mal einschreiten und relativ deutlich dabei sein, treffend sein in unserer Botschaft. In allem sollten wir integer sein. Integrität ist immens wichtig dafür. Also wir fangen bei uns selbst an. Ansonsten sind wir überhaupt nicht glaubwürdig, wenn wir anderen Leuten ihr Fehlverhalten vorwerfen, aber uns selber so verhalten. Wer würde uns das abkaufen? Und letztendlich V, verbunden mit und geleitet von Gott oder auch voll Heiligen Geistes, wenn du willst. Die richtigen Konfrontationen eingehen können wir, indem wir uns von Gott dort leiten lassen, wo Konfrontationen sind, die wir eingehen sollen. Nicht einfach Hals über Kopf hineinstürmen, sondern das mit Gott gemeinsam machen und mit ihm vorher abgesprochen haben. Letzten Endes geht es uns gar nicht so sehr darum, dass wir eine Konfrontation mit anderen haben, sondern dass andere eine Begegnung, eine Konfrontation mit Gott haben. Das sollte immer das Ziel sein von den Konfrontationen, die wir führen. Und ein Schlüssel dafür ist Gebet. Ich glaube, gute Konfrontationen können wir nur führen, indem wir auch fest verankert sind im Gebet und so mit Gott verbunden sind. Im Gebet können wir entdecken, was die richtigen Konfrontationen sind, die wir eingehen sollen. Im Gebet bekommen wir die Ausrüstung dafür, uns in diesen Konfrontationen richtig zu verhalten, diese ganzen anderen Buchstaben von aktiv auch richtig zu leben. Gebet ist der Schlüssel für die richtigen und erbauenden, konstruktiven Konfrontationen. Und wenn wir uns an dieses Prinzip halten von aktiven Konfrontationen, ich glaube, dann werden wir auch etwas bewegen. Es kann vielleicht ein bisschen dauern, bis sich die Dinge ändern. Manchmal müssen wir durchhalten, so wie Mose über 10-mal beim Pharao vorgesprochen hat und Dinge gefordert hat, bis sich dann endlich was bewegt hat und zwischenzeitlich die Situation für die Israeliten sogar noch viel schlimmer wurde. So kann es auch bei uns manchmal sein, dass wir einfach durchhalten müssen, wenn wir für Dinge einstehen. Aber umso wichtiger ist es, dass wir unseren Blick auf Gott dabei halten, weil er im letzten Endes derjenige ist, der für Gerechtigkeit sorgen wird, auch wenn er uns dafür gebraucht. Eine andere Konsequenz ist, dass man es Leuten vielleicht nicht immer unbedingt gefällt, wenn wir für die Wahrheit, wenn wir für richtige Dinge einstehen. Selbst wenn wir uns an diese Prinzipien halten, dass wir das möglichst konstruktiv und in Liebe tun wollen. Jesus wurde von den Pharisäern gehasst. Johannes der Täufer wurde geköpft. Die Propheten wurden auch häufig verfolgt und haben darunter gelitten. Aber ich glaube, wenn wir Konfrontationen richtig eingehen, nach diesem Aktivprinzip, dann lohnt sich das. Dann bewegen wir etwas in dieser Welt. Dann kommen wir in den Plan hinein, den Gott für unser Leben hat. Okay, also Gott lieben durch Konfrontation. Ich glaube, soweit kann jeder noch mitgehen, dass es ein Ausdruck davon sein kann. Aber Gott begegnen in der Konfrontation, was bedeutet das? Unsere Konfrontation können andere dazu führen, dass sie Gott begegnen. Aber ich glaube, auch wir selbst können in unserer Konfrontation von anderen Gott begegnen. Und wie begegnen wir Gott durch Konfrontation? Ich habe mal 3 Punkte dazu mitgebracht. Wir lernen, von Gott abhängig zu sein. Er ist so wie Mose, der sich selbst gar nicht fähig gefühlt hat, vor den Pharao zu treten. Aber dadurch, dass Gott dann versprochen hat, mit ihm zu sein, hat er sich ausgerüstet gefühlt davon. Was uns zum nächsten Punkt bindet, ist, wir spüren werden, wie Gott uns befähigt, so wie Mose auf einmal befähigt war, vor dem Pharao zu stehen, zusammen mit seinem Bruder Aaron. Und Gott auch diese Wunder, dieses übernatürliche Eingreifen geschickt hat, um Mose dort zu bestätigen und zu unterstützen. Und dann erlebe, wie Gott dich gebraucht, um diese Welt zu verändern. So wie Mose tatsächlich erleben konnte, dass das Volk letzten Endes dann befreit wurde. Ich möchte dich einladen, das diese Woche praktisch zu machen. Werde aktiv, setze dich für Dinge ein. Konfrontiere Situationen, konfrontiere Menschen, die sich falsch verhalten. Ob das anderen gegenüber ist, ob das vielleicht dir gegenüber ist, ob das Gott gegenüber ist oder sich selbst gegenüber ist. In diesen verschiedenen Ebenen werde aktiv und stehe für Gerechtigkeit ein. Ich bin gespannt von euch zu hören, ob vielleicht der eine oder andere was zu berichten hat, wo er für Gerechtigkeit eingestanden ist und sehen konnte, wie sich Dinge verändern. Du kannst gerne zum Beispiel einen Kommentar da lassen oder uns anders kontaktieren und uns ein bisschen was davon erzählen, wie Gott dich gebraucht hat. Auch das ist unglaublich ermutigend, wenn wir uns gegenseitig darüber austauschen und sehen, wie wir durch Gottes Beistand, durch Gottes Hilfe diese Welt verändern können und für Gerechtigkeit einstehen können. Und dann erlebe, wie du von Gott abhängig bist, wie Gott dich ausrüstet und wie Gott dich gebraucht und dich letzten Endes befähigt, Dinge zu ändern. Und erlebe, wie sich Dinge dann auch tatsächlich bewegen und die Welt ein Stück weit gerechter wird und mehr Menschen erkennen, wie gerecht und wunderbar Gott ist.